Hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Gast in der heutigen Folge ist Volker Pfirsching von der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Anlass für unser Gespräch ist ein Interview, das der Pfirsching der Computerwoche zur aktuellen Situation rund um Gaia-X gegeben hat.
Hallo Herr Pfirsching, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch kurz in 2-3 Sätzen vor.
Sehr gerne. Hallo Herr Grohmann. Mein Name ist Volker Pfirsching. Ich bin Wirtschaftsinformatiker vom Hintergrund her seit nun rund 20 Jahren in der Strategieberatung tätig. Berate industrieübergreifend Konzerne und große mittelständische Häuser in strategischen Themen der IT und Digitalisierung. Antwort: unser Münchner Büro von Arthur D. Little. Arthur D. Little, sagen wir nicht ganz ohne Stolz, die älteste Unternehmensberatung der Welt. Und ich freue mich sehr über unser Gespräch, Herr Grohmann.
Kommen wir auch gleich zum Anlass für unser Gespräch, ein Interview zu Gaia X, das Sie in der Computerwoche vor ein paar Wochen gegeben haben. Wir beschäftigen uns hier im Cloud Computing Report Podcast ja ebenfalls mit dem Thema schon seit längerem, und zwar eben eigentlich schon seit Frühjahr 2019, als die Initiative vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vollmundig angekündigt wurde. Wann sind Sie in Ihrer Rolle als Unternehmensberater erstmals auf Gaia X aufmerksam geworden und was war so Ihr erster Eindruck?
Ich denke, das muss auch bereits in 2019 gewesen sein. Da gab es ja durchaus ein größeres Presseecho auch zu Gaia X. Was auch unsere Beratungskunden und Kundinnen sehr stark interessiert hat, denn es ist eine vermeintlich gute Lösung für drängende Probleme, aktuelle Probleme, Stichwort DSGVO etc. Und von daher war ein erster Eindruck, das Thema resoniert erstmal im Markt, ist durchaus für viele Unternehmen spannend, ist vielleicht im Hype-Cycle, was das Echo angeht, ein bisschen schnell nach oben gestiegen. Vielleicht war das auch ein Grund für überzogene und teilweise nun enttäuschte Erwartungen.
Ja, da kommen wir auf die Erwartungen. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Sie sprachen das Presseecho an. Das ist eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Frage. Denn auch mir ist im Gedächtnis geblieben ein Beitrag auf NTV, der mit den Worten beginnt: Geht es nach Peter Altmaier, soll Gaia X die Abhängigkeit von den US-Tech-Giganten beenden? Nun, mittlerweile geht es eben nicht mehr nach Herrn Altmaier, der ist in Rente und auch von der Aussage ist ja nicht viel übrig geblieben. Deswegen einfach nochmal so zum Revue passieren. Wie bewerten Sie die Aussage und die Tatsache, dass heute bei Gaia X keiner mehr etwas davon wissen möchte? Denn das werten mehrere Gesprächspartner auch hier im Podcast. Da, wenn Sie sagen, sollte doch gegen die Hyperscaler gehen, will keiner mehr sich daran erinnern. Auf der anderen Seite natürlich das Thema Abhängigkeit, gerade aus aktuellem Anlass, sehr erschreckend, spielt ja auch in anderen Bereichen eine sehr zentrale Rolle. Stichwort russisches Öl, Stichwort Gas, Stichwort Weizen und noch so vieles andere. Also nochmal zusammengefasst, war das nur ein schlecht gebriefter Minister, der da, wie Sie sagten, den Hype-Cycle etwas nach oben getrieben hat?
Das vermag ich gar nicht so genau zu beurteilen. Ich glaube, die Abhängigkeit von den Tech-Giganten, die Sie angesprochen haben, an sich ist nur eines der Herausforderungen. Denn es gibt ja durchaus eine ausreichend große Menge an Wettbewerbern, die sich diesen Markt auch aufteilen. Die Herausforderung, die damals wie heute sicherlich eine der größeren ist, ist die des europäischen Datenschutzes und die Tatsache, dass eben zwischen Wollen und Wirklichkeit einfach ein größeres Gap besteht, nämlich dass viele der Tech-Giganten eben aus den USA kommen oder ihre Rechenzentren in den USA stehen haben, was ja durchaus aus Datenschutzgesichtspunkten nicht immer ganz trivial ist. Oder eben auch aus China kommen, gibt ja durchaus auch große Digitalkonzerne aus dem chinesischen Umfeld, was es aus Datenschutzgesichtspunkten auch nicht gerade einfacher macht. Wir haben die aktuelle Krise angesprochen. Ich glaube, dass eine gewisse europäische Souveränität in der globalen Welt durchaus geboten ist. Insofern war die Idee damals gar nicht so schlecht, nicht so abhängig zu sein von Unternehmen, auch mit anderen globalen Standorten, sondern auch europäische Standbeine zu haben. An der Umsetzung von Gaia X und der Idee gilt es allerdings natürlich zu optimieren.
Lassen Sie mich dennoch noch mal ganz kurz auf diesen technischen Aspekt gekommen. Sie sagten in der Vorstellung, Sie sind auch Informatikexperte. Ich bin keiner und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir das vielleicht etwas, Lieschen Müllerhaft schon zu Beginn auch vorgestellt. Aha, da bauen jetzt ein paar, und Sie sprachen es ja an, es gibt ja auch europäische Infrastruktur-as-a-Service-Anbieter, europäische Cloud-Service-Provider, da bauen jetzt also wirklich ein paar Europäer einfach eine Cloud, die eben ähnlich ist wie eine Azure, ähnlich wie eine Google, ähnlich wie eine AWS, aber halt den DSGVO-Vorgaben, weil es ja eben europäische Betreiber sind, entspricht. Wäre das technisch wirklich so, oder ist das technisch, so wird es ja heute dargestellt, wirklich nur so eine Schnapsidee gewesen? Wäre das überhaupt möglich gewesen, rein technisch?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es durchaus auch technisch möglich gewesen wäre. Wir haben ja die notwendige Infrastruktur in Europa. Wir haben auch große Rechenzentren in Europa. Es ist ein bisschen die Frage der Skalierung und des Produktangebots und dass man natürlich sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle scheut, den Wettbewerbsdruck oder den Konkurrenzkampf mit den großen etablierten Namen tatsächlich aufzunehmen. Aber rein technisch sehe ich keine Limitation, warum das nicht gelingen sollte.
Ja, und umso ja fast unverständlicher für den Markt beobachtet ist es ja dann, wenn man eben jetzt so das Gefühl vermittelt bekommt, dass auf der einen Seite die europäischen Cloud-Service-Provider sagen, wir finden nach wie vor diese Idee ganz toll, da also eine europäische Cloud zu bauen, sich jetzt als enttäuscht geben, dass das also nicht passiert ist, dass jetzt ja auch dann die Hyperscaler bei Gaia X mitmachen dürfen und wohl auch sehr aktiv. Ein kleiner Teil wohl mittlerweile auch der Initiative Gaia X schon wieder den Rücken gekehrt hat. Was lief da schief? Ich meine, die hätten es ja, wie Sie ja sagen, auch technisch einfach weiter betreiben können, oder?
In der Tat, das sehe ich schon so. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer und es ist Wohlfall, da jetzt Kritik zu üben an der Stelle. Ja. Aber ich will es mal so formulieren, so ein Gegengewicht zu den Hyperscalern aus Europa hätte den europäischen Anbietern schon durchaus gut zu Gesicht gestanden. Mhm. Weil die Herausforderungen der Datensouveränität, das Thema Cyberwar, Konflikte der realen Welt, die schreien ja gerade danach, dass wir uns auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas unabhängiger in Europa machen. Und das möchte ich nicht als falschen Nationalismus interpretiert wissen, sondern es geht ja um ein balanciertes Bild, ja, wo auch die Unternehmen dann die Wahlmöglichkeit haben. Gehe ich jetzt zu einem der großen Anbieter, gehe ich zu einem europäischen Wettbewerber? Ich glaube, dass das gewählte Steuerungsmodell von Gaia X tatsächlich nicht ganz trivial gewesen ist, dieses Ziel zu erreichen. Ja, ich glaube nicht, dass der Eintritt der Hyperscaler in das Gesamtmodell die Herausforderung war, sondern ich glaube, es ist eher die bürokratische Komplexität, die verteilte Governance, die halt in so einem föderalen Konstrukt wie Europa immer eine Rolle spielt, die Feingliedrigkeit. Ich glaube, das ist eher die Herausforderung für unsere europäischen Cloud-Service-Provider gewesen. Und dass man sich da jetzt ein bisschen zurückzieht, halte ich für sehr schade, denn ich sehe großes Marktpotenzial, auch für europäische Cloud-Angebote. Also da hat sich die Welt eigentlich gegenüber 2019 nicht wirklich verändert, sondern eher ist der Bedarf für solche Angebote gestiegen. Ja. Ich glaube, es braucht auch weniger das Kopieren oder der Versuch, jetzt die großen Anbieter eins zu eins zu kopieren, sondern ich glaube, wir brauchen flexible Plattformen auf europäischer Infrastruktur.
Ja, womit man ja bereits oder direkt beim Anwender oder bei der Anwendersicht ja wären, beim Markt. Sie sagten es in der Einführung, Sie beraten in groß angelegten Digitalisierungsprojekten. Spielt Gaia X in diesem Umfeld für Sie und Ihre Kunden da überhaupt schon eine Rolle?
Nicht immer, muss man sagen, denn Digitalisierung findet heute auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt, organisatorisch, kulturell, in der Führung, im Geschäftsmodell. Da ist man vielleicht sogar eher schlecht beraten, sofort die Frage nach der Infrastruktur, nach der Cloud und nach Gaia X zu stellen. Aber quasi jedes große digitale Transformationsprojekt kommt heute unweigerlich an den Punkt, wo es um Technologiestrategie, wo es um IT-Architektur geht und die Kernfrage, die Gretchenfrage, habe ich denn Daten in ausreichend guter Qualität und jederzeit zur Verfügung? Und da ist die Cloud einfach die Plattform der Wahl, aus nachvollziehbaren Gründen. Und ein großer Teil der Daten, mit denen die Unternehmen, die wir auch beraten, umgehen, ist halt in irgendeiner Form sensibel, hat mit Datenschutz zu tun. Und da kommen sie unweigerlich auf die Frage, kann ich eigentlich sensible Daten in den Rechenzentren, in den rechtlichen Grauzonen bei den Hyperscalern speichern? Jedenfalls, wenn ich ein Standardprodukt einsetzen will. und nicht alles on-premise haben möchte. Ja, also lange Rede, kurze Antwort auch eigentlich auf Ihre Frage. Ich glaube, am Ende sind die Hoffnungen zu Beginn 2019 von GaiaX und heute noch groß, dass wir darauf Antworten finden. Tatsächlich werde ich heute seltener nach GaiaX gefragt. Da hat, glaube ich, so ein bisschen Ernüchterung stattgefunden. Aber die Fragestellungen, die akut sind, die auch 2019 dazu geführt haben, dass man sich damit auseinandersetzt, die sind eigentlich in den Unternehmen immer noch uneingeschränkt da.
Möchte ich noch mal kurz nachfragen, weil das nicht ein spannender Aspekt ist, den wir auch in der Vergangenheit bei diesem Thema ja gerade auch, wo sind meine Daten und wie kann mir ein Hyperscaler überhaupt eine DSGVO-konforme Verarbeitung garantieren? Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie Sie es ja dargestellt haben, eben dadurch, dass von GaiaX noch nichts Verwertbares für Sie und Ihre Kunden jetzt mal aus Anwendersicht zur Verfügung steht, ist ja der Weg zwangsläufig in Richtung Hyperscaler vorgezeichnet. Erleben wir ja auch, wir berichten ja auch regelmäßig davon. Ja. AWS, Microsoft, Google wären ja nicht müde, auch die großen deutschen Konzerne als ihre Kunden zu nennen und stolz natürlich auf ihren Webseiten zu präsentieren. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Anwalt, einem Datenschutzanwalt, der sagte, um nochmal das Beispiel rauszugreifen, was ja auch wieder in der Öffentlichkeit genannt wird, Office 365 ist derzeit DSGVO-konform nicht einsetzbar. Das heißt also, man bewegt sich derzeit quasi auf dünnem Eis in der Grauzone und hofft, dass kein Datenschutzbeauftragter draufkommt.
Also die Grauzone, die Sie ansprechen, ist in jedem Fall da und das dünne Eis ist auch in jedem Fall da. Der Gesetzgeber macht sich vielleicht an der Stelle auch ein bisschen leicht, denn die technischen Alternativen sind eben stark limitiert. Wenn ich Use Cases habe, die eine gewisse Dimension und Größenordnung erreichen, dann bin ich im Moment schlichtweg auf die Hyperscaler angewiesen und dann kann ich versuchen, technisch Abhilfe zu schaffen über Verschlüsselung etc. oder On-Premise-Lösungen. Aber jedes große Unternehmen und jeder Datenschutzbeauftragte muss mit genau diesen Herausforderungen tagtäglich kämpfen. Es gibt eigentlich eine Standardinfrastruktur und die ist per Definition eigentlich nicht ganz datenschutzkonform einsetzbar.
Dann auch da gleich die nächste Überleitung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben ein GaiaX als quasi jetzt technische Alternative zu den großen Hyperscaler-Angeboten nicht funktioniert. Wie müsste eigentlich ein GaiaX dann aus heutiger Sicht 2022 positioniert sein, damit es für Sie und Ihre Beratungskunden weiter attraktiv oder erstmal attraktiv werden könnte? Ich meine, die Agierenden bei GaiaX sind ja nach wie vor dabei, Großprojekte anzukündigen. Wo ist da der Mehrwert, den Sie jetzt aus natürlich auch insbesondere Sicht Ihrer Kunden sehen?
Ich glaube, es steht und fällt alles mit den Anwendungsfällen, also neudeutsch die Use Cases für Unternehmen. Die sind heute bei GaiaX relativ heterogen, feingranular, teilweise sehr spitz im Anwendungsgebiet. Aber wie Sie es vorhin beschrieben haben, wir sprechen über Lösungen für breit angelegte Themen, Office 365, größere Technologie-Use Cases, die eben aus der Cloud bezogen werden können, künstliche Intelligenz etc. Wenn es uns gelingt, europäische, datenschutzkonforme und breit nutzbare Angebote zu definieren, die dann eben eher sich an den Angeboten der Hyperscaler entwickeln, also nicht die schmalen Use Cases, und die eben auf europäischer Infrastruktur laufen, in europäischen Rechenzentren liegen die Daten, dann sehe ich da durchaus einen sehr großen Bedarf im Markt. Und Ihre Frage, wie müsste GaiaX denn vielleicht umdenken und sich ein bisschen neu positionieren, möchte ich beantworten mit, je standardisierter, je breit nutzbarer die Plattform ist, die GaiaX auch zur Verfügung stellen kann, desto besser für die Unternehmen, weil dann sind diese Angebote auch im Unternehmenskontext für die Anwendungsfälle, die da sind, für die Großen auch nutzbar. Und dann kann der GaiaX, glaube ich, auch ein Erfolg werden.
Ist eigentlich eine frustrierende Situation, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre. Und wir hatten ja auch schon Vorgespräche in diese Richtung geführt. Also es gäbe tatsächlich die Use Cases, es gäbe den Bedarf im Markt. Und dennoch Wenn man so die Presselandschaft derzeit verfolgt, gar nicht nur die IT-Presse, mittlerweile haben sich auch einige der Wirtschaftszeitschriften auf GAIA-X eingeschossen, dann hört man eigentlich fast nur negative Statements und negative Feedback. Tut natürlich auch wieder dazu, wir hatten ihn leider schon hier im Gespräch, aber der gute Herr Altmaier, er sprach halt irgendwann mal von einem Digital Moonshot, also einer digitalen Mondlandung. Führt natürlich wunderbar zugleich wieder dem Beaumont, das natürlich entweder Mondlandung oder Himmelfahrtskommando. Wenn Sie nochmal so die letzten 2,5 Jahre Revue passieren lassen, also wir hatten es ja schon technisch gut, okay, hätte man schaffen können, hat man nicht getan. Kann man den Vorwurf den Providern direkt machen. Aber wo sehen Sie bei der Organisation, Sie sprachen ja schon von dieser heterogenen Organisationsstruktur, die man sich da gegeben hat. Ich erinnere mich auch an Monate, wo eben nicht mal die ASBL in Belgien gegründet werden konnte, weil irgendein belgischer König eine Unterschrift liefern sollte. Also da gab es ja auch viel Grundrauschen, das ja eigentlich eher negativ war. Lag da das Problem wirklich in dieser heterogenen Organisationsstruktur oder war da einfach auch schlichtweg schlechtes Handwerk im Spiel?
Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Insights. Das mag ich fast nicht zu beurteilen. Aber von der Außensicht her hätte ich gesagt, die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind eigentlich diejenigen, die es so ein bisschen ausgebremst haben. Also es war vielleicht nicht die allerbeste Wahl, mit einem Regelwerk zu starten, das man sich selber geben wollte. Okay. Oder komplexe Entscheidungsmechanismen, die eben lange dauern, zu nutzen. Denn das ist für Innovation ja immer Gift, das wissen wir. Am Anfang ist die Euphorie groß, aber wenn dann relativ lange Diskussionen laufen oder man zu keiner Entscheidung kommt oder die Dinge nicht ausprobieren kann, dann wählt man sehr schnell eben andere Wege, die einem zur Verfügung stehen. Das ist das eine Thema. Dann habe ich immer wahrgenommen, die Fördergelder wurden so ein bisschen mit der Gießkanne verteilt auf eher viele kleine Themen, was erstmal nachvollziehbar ist und ja auch kein schlechter Gedanke und ein föderaler Gedanke ist. Aber dadurch erreicht man halt keine kritischen Größe. Ja, das heißt, wir haben viele vielleicht erfolgreiche kleine Themen, die es aber nie auf die große Pressebühne schaffen. Und vielleicht müsste man da auch mal ein bisschen umdenken und sagen, Gaia X könnte durchaus zum Erfolg werden, wenn wir vielleicht die Dinge, die Ressourcen auch ein bisschen bündeln und nicht so mit der ganz großen Gießkanne auf viele kleine Themen schießen, sondern überlegen, was sind die Dinge, die zum Durchbruch verhelfen können. Weil GAIA-X hat, glaube ich, schon ein bisschen auch das eigene Licht unter den Scheffel gestellt. Ja, viele kleine Spezialprojekte, statt dann mit breiter Brust vielleicht ein großes Thema mal hinzustellen, ein standardisiertes Angebot zu entwickeln, das vielfältige Use Cases abbilden kann, wie wir es gerade besprochen haben, also die Bedarfe vieler Unternehmen und vielfältige Anwendungsfälle auch abdecken kann, dann, glaube ich, kann man durchaus zu einem Konkurrent auf Augenhöhe zu den etablierten Playern werden oder ist zumindest mal eine erwägenswerte Alternative für die Unternehmen.
Ja, dann lassen Sie uns zum obligatorischen Blick in die Kristallkugel kommen. Kritik und Häme gibt es derzeit bei GAIA-X genug. Ja, Sie sprachen die Fördergelder an. Ich habe gelesen, jetzt geht es sogar denen an den Kragen. Die werden natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Finanzsituation auch noch gestrichen. Da stellt sich natürlich die Frage, hat jetzt GAIA-X überhaupt noch eine Chance oder? Und da haben wir leider ja auch schon eine etwas längere Ahnengalerie, landet das Projekt früher oder später ebenfalls auf dem Friedhof gescheiterter europäischer IT-Initiativen. Wie fällt da Ihre Prognose aus?
Da sind Sie, Herr Grohmann, wahrscheinlich genauso schlau wie ich. Ich glaube allerdings, dass gestrichene Fördergelder ja durchaus auch ein Weckruf sein können und manchmal auch vielleicht ein heilsamer Prozess beginnen kann, wenn solche Dinge passieren. Fördergelder per se sind ja erstmal ein interessanter Anschub, aber kein langfristiges Modell für tragfähige Lösungen. Die müssen sich selbst finanzieren und auch einen Bedarf erfüllen, was gerade ja schon diskutiert haben. Auch ist es so, dass viel Bürokratie und Fördergeldbeantragung geht immer mit Bürokratie einher. Jedes ambitionierte und agile Projekt schon ausbremst, glaube ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe daher eher eine Chance. Ich glaube, es braucht einen beherzten Umbau der Governance, so wie man GAIA-X heute steuert, damit es eben ein Projekt wird, das mit großen Anbietern mithalten will und kann und nicht so geführt wird wie, ich sag mal, so ein Europarat, der immer versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen vielen europäischen Meinungen und Interessen herzustellen, sondern dass man sagt, unser Anspruch sollte sein, ein wirklich schlagkräftiges Produkt auf den Markt zu stellen und danach darüber zu wachsen. Und dann vielleicht auch, sehe ich durchaus eine Chance für Gaia-X, dass es zu einem europäischen Player einsteigen kann oder werden kann und dann auch so ein bisschen als Flaggschiff fungieren kann für weitere Dinge, die sich anschließen. Denn das wäre ja der Idealzustand, dass Gaia-X dann nicht ein weiterer Hyperscaler in Anführungszeichen wird, sondern dass es eine Grundlage schafft für europäische Infrastruktur, die dann vielfältig auch wachsen kann. Und wenn das gelingt, dann sehe ich durchaus eine Zukunft für Gaia-X. Der Bedarf ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da.
Dann würde ich mal sagen, als Fazit, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja. Hoffen wir zumindest mal beide. Ich gebe zu, ich hoffe auch immer noch, dass wir vielleicht doch etwas noch hinbekommen, was zumindest auch aus Datenschutzgesichtspunkten, das sind die Themen, die wir auch hier, wenn wir uns mit Anwendern unterhalten, immer wieder als erstes genannt bekommen. Es geht gar nicht nur um die Plattform, es geht einfach darum, wo sind meine Daten und vor allem, was kann ich tun, wenn sie einfach entweder weg sind oder eben auch aufgrund politischer Veränderungen auf einmal vorbehalten werden, weil auf einmal irgendeine Regierung sagt, nee, das geht mir jetzt nicht mehr raus oder da einfach den Finger drauf hält. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Sicht der Dinge und hoffe natürlich auch im Sinne Ihrer eigenen Projekte, dass Gaia-X vielleicht dann auch bei Ihren Kunden und Kundinnen wieder mehr auf dem Schirm erscheint. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg für diese Projekte und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch.
Ich danke auch, herzlichen Dank und die Daumen sind gedrückt für Gaia-X. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Grumann.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-139. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumann.